Wir beschäftigen uns mit den Prophezeiungen des Alten Testaments über das erste Kommen des Messias. Heute wollen wir, nachdem wir letztes Mal Prophetien im Buch Hosea angeschaut haben, wollen wir die Prophezeiungen im Buch Daniel bezüglich des ersten Kommens des Herrn Jesus betrachten. Wir lesen zuerst das ganze Kapitel 9 durch. Darf ich jemanden bitten? Daniel 9, Abvers 1.
Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt, und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist, bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts und bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört, der uns gebot, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat, über uns und über unsere Richter, die uns richteten, nämlich ein großes Unglück über uns zu bringen, so dass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Und so war der Herr auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden Und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen vor den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte, und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen, und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.
Vielen Dank. Das Kapitel lässt sich gut datieren. In Vers 1 wird gesagt, das war im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Samen der Meder. Um welchen Mann handelt es sich da? Ich habe etwas Leises gehört, aber nicht verständlich. Ja? Nein? Xerxes war ein Perserkönig. Ja, ich verstehe, warum man das meint, weil Xerxes der Erste, das war ja der Mann, der Esther, wird im Buch Esther genannt Ahasveros. Aber hier ist es eben Darius, des Sohnes Ahasveros aus dem Samen der Meder. Das ist ein anderer. Das ist der gleiche Darius, den wir schon finden in Daniel 6. Nicht wahr? In Daniel 5 wird die letzte Party von Belsazar beschrieben. In dieser selben Nacht, als Daniel die Schrift an der Wand deutete, wurde Belsazar getötet, und zwar durch die Perser und Meder, die in dieser Nacht Babylon erobert hatten. Und dann kommt Daniel 6, Vers 1, liest das jemand?
Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war.
Jawohl. Also dieser Darius, der Meder, wurde König, und zwar präzisiert Daniel 9, Vers 1, über welchen Bereich?
Das Reich der Chaldäer.
Jawohl. Also er hat das Gebiet des babylonischen Weltreiches, das die Meder und Perser erobert und ihrem noch viel größeren Weltreich einverleibt hatten, da kriegte eben Darius der Meder Babylon, und er wirkte als Unterkönig von Kyros oder Kores von Persien. Also damit beginnt die Zeit der Weltherrschaft des Medopersischen Reiches, und da waren immer Perser die Oberkönige. Aber eben dieser Darius, das ist ein Unterkönig über den Bereich Chaldäa oder Babylonien.
Gerade Frage dazu.
Ja, gerne.
Die Perser gibt es ja bis zum heutigen Tag, bekannt jetzt als der heutige Iran. Wie sieht es eigentlich aus? Wer war die Nachfolger der Meder? Das wäre noch interessant.
Ja, also die Kurden zum Beispiel, die sind stolz darauf, dass sie ursprünglich, dass sie Nachkommen sind der ursprünglich alten Meder. Aber es beschränkt sich nicht nur auf die Kurden, sondern es sind noch weitere Völker, die miteinander eng verwandt sind, die eben auf die alten Meder zurückgehen. Aber man kann also gerade sagen, das Gebiet von Kurdistan in Nordirak und auch in Iran, in diesem Bereich war das Kerngebiet der alten Meder. Jawohl. Ja, das ist natürlich ein Anknüpfungspunkt, wenn man mit Kurden zu tun hat, um ihnen zu zeigen, wo die Bibel über ihre Wurzeln, ihre Vorfahren spricht. Genau. Ja, also damit können wir datieren, das erste Jahr des Darius, das ist dasselbe wie das erste Jahr von Kores oder Kyros. In Esra 1 haben wir dieses erste Jahr, können wir mal kurz aufschlagen. Liest jemand Esra 1, Vers 1 und folgende?
Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erwägte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels.
Jawohl. Also, in diesem ersten Jahr, Kores, das war 539 vor Christus, im Herbst, da wurde Babylon erobert, besiegt. Und in diesem selben ersten Jahr hat dann Kores den Erlass herausgegeben, dass die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimkehren dürfen in das Land der Väter. Das aber von da an eine persische Provinz war, unter der Oberherrschaft von Kores. Und weil eben die Juden speziell in Chaldäa, Babylonien waren, sind sie zurückgekehrt aus dem Herrschaftsgebiet des Unterkönigs Darius der Meder. Ja, und genau in diesem ersten Jahr studiert Daniel die Schriften des Alten Testaments. Und zwar, wo hat er gelesen?
Jeremia.
Jawohl. Wo steht das? Liest du gerade nochmals?
Vers 2.
Im
ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte.
Jawohl. Also, interessant. Hier haben wir ein alttestamentliches Buch vor uns, das Buch Daniel. Und im Buch Daniel wird verwiesen auf ein anderes alttestamentliches Buch, auf das Buch Jeremia. Welche Stelle hat er offensichtlich da gelesen?
21,10.
Ja, schauen wir mal nach. Wieso 21?
29.
Ah, 29, ja, also, wie das so oft ist, beide haben recht. Wir müssen beide Kapitel anschauen. Lesen wir zuerst Kapitel 25. Vers 11 und 12. Liest jemand vor, bitte?
Das ganze Land wird zu einem wüsten Trümmerfeld. Und all diese Völker werden 70 Jahre lang dem König von Babylon unterworfen sein. Wenn dann diese 70 Jahre um sind, werde ich den König von Babylon und sein Volk zur Rechenschaft ziehen und ebenso das Land der Chaldäer. Ich mache es für immer zur Wüste.
Jawohl. Also hier wird etwas gesprochen über 70 Jahre. Und darauf verweist ja Daniel. Er hat auf diese Zahl der 70 Jahre bei Jeremia geachtet. Hier werden sie erwähnt. Was wird hier gesagt, was 70 Jahre geschehen soll? Während 70 Jahren geschehen soll? Nochmals?
Jerusalem soll verwüstet sein, da liegen.
Ja, es wird über Verwüstung gesprochen, aber die 70 Jahre beziehen sich worauf ganz genau?
Auf Babel.
Die Dienerschaft, dem König von Babel.
Ja, also wer wird dienen?
Die Juden oder Israeliten.
Sogar noch mehr. Jawohl, also es geht um die umliegenden Völker im Nahen Osten, die Babylon 70 Jahre lang dienen. Und in dem Zusammenhang wird gesagt, eben, dass das Land Israel verwüstet wird. Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Also diese Verwüstung Jerusalems fällt zusammen mit dieser Zeit von 70 Jahren. Aber ganz präzise sagt der Text, eben 70 Jahre lang werden all diese Nationen im Nahen Osten, werden Babylon dienen. Jetzt schauen wir uns die andere Stelle, Kapitel 29, an. Verse 10 und 11. Jawohl. Also auch hier werden 70 Jahre erwähnt. Worauf beziehen sich die 70 Jahre?
Verbannung.
Ja, steht da, 70 Jahre Verbannung.
Für Babel.
70 Jahre für Babel. Also Babel hat eine Frist von 70 Jahren hier an dieser Stelle. Und Kapitel 25 sagt, die Nationen dienen Babel, oder man kann auch übersetzen Babylon, das ist das gleiche Wort auf Hebräisch. Die Nationen dienen Babylon 70 Jahre. Und jetzt, wie war das in der Geschichte? Wie hat sich das erfüllt?
Da kommt es mit der Königin Esther dann.
Esther ist erst später. Hier sind wir in der Zeit von Darius dem Meder, beziehungsweise Kores dem Perser. Ja? Und der Mann von Esther, der kommt erst einige Jahre später an die Herrschaft. Erst, hier sind wir 539 und Ahasverus, Xerxes, der Erste, kommt 486 an die Macht. Ja, aber wie war das mit den 70 Jahren Babel?
Sie sind von Persien in Europa.
Das war die Zeit, wo Babylon noch an der Herrschaft war und nachher ist die beendet worden, was du ja vorher angesprochen hast, König Belsazar mit der Zeichen an der Wand und der ist ja dann von den Meder und Perser überrannt worden.
Aber wann hat die Herrschaft genau begonnen? Die Weltherrschaft Babylons?
609.
609? Oh, wie kommen Sie auf diese Zahl?
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ah, super. Aber wir müssen das noch genau klären, weil allgemein, was hört man, wann wurden die Juden nach Babylon gebracht? In welchem Jahr?
586.
586, das ist bereits die Zerstörung Jerusalems.
War die dritte
Wegführung. Und war bereits die dritte Wegführung. Aber die erste Wegführung, die geschah in Daniel 1, Vers 1. Da wird hier berichtet, bei dieser ersten Wegführung wurde nämlich Daniel nach Babylon gebracht. Liest jemand Daniel 1, Verse 1 und 2?
Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim den König von Juda in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes.
Jawohl. Also hier das dritte Jahr Joachims, das ist 606 vor Christus. Das war die erste Wegführung. Dann kam 597, die zweite Wegführung. Bei der musste unter anderem der Prophet Hesekiel mitgehen in die Gefangenschaft. Und dann eben kam 586 die totale Katastrophe. Jerusalem und der Salomonische Tempel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Eine große Menge kam in diesem Krieg ums Leben. Und dann wurde die große Masse wurde dann deportiert nach Babylon. Und es gab schließlich noch eine vierte Wegführung, 582. Diese Wegführung wird nur in Jeremia 52 noch erwähnt. Also im Ganzen vier Wegführungen. Aber eben, 606 beginnt diese Wegführung. Und darum werden manche Bibelleser ein Problem haben. 606 bis 539, das ist klar etabliert. Herbst 539 wurde Babylon erobert. Das gibt nicht ganz die 70 Jahre. Aber eben, wir haben noch diese Zahl 609 gehört. Was ist das? Nun, im Jahr 612 fiel Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, und zwar unter dem Ansturm der Babylonier, zusammen mit den Medern und den Skythen. Hatten zwei Jahre lang hatten die Babylonier Ninive belagert und das war unmöglich, die Stadt einzunehmen. Da gab es eine Überschwemmung, die Stadtmauern wurden zerstört und dann konnten die Feinde eindringen. Und so kam Ninive zu Fall. Das wird alles vorausgesagt im Buch Nahum. Das Buch Nahum ist praktisch alles schon in der Vergangenheit erfüllt. Und dann gab es aber noch weitere Kriege, drei Jahre lang, und 609 war das assyrische Weltreich endgültig am Boden. Und damit war Babylon die unangefochtene Nummer 1. Und so gilt 609 bis 539, das sind exakt 70 Jahre. Und das sind eben diese 70 Jahre für Babel, Jeremia 29, beziehungsweise das sind diese 70 Jahre, wo die unterworfenen Völker im Nahen Osten Babylon dienen mussten. Es hat sich wirklich perfekt so erfüllt. Übrigens noch nebenbei, Kores war ja auch schon längst in der Bibel vorausgesagt worden. Wo?
Bileam.
Wie? Bei?
Bileam.
Nein, Kores mit Namen wurde der König vorausgesagt durch
Jesaja.
Genau. Und zwar, wo sollen wir aufschlagen? Jesaja 44. Verse 26 und folgende. Lesen wir mal da. Wer liest uns da vor?
Er hat das Wort seines Knechtes bestätigt und den Bescheid seiner Worte vollführt.
Jawohl, also es geht um Gott, der das Wort seiner Knechte, der Propheten, bestätigt und das, was sie vorausgesagt haben, das führt er selber aus. Weiter. Jawohl, also beides wird vorausgesagt, Kores mit Namen, bevor, also etwa 170 Jahre, bevor er in der Geschichte auftritt und das Weltreich erobert, wird er in Jesaja namentlich genannt. Und Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, berichtet, dass man Kores diese Stelle aus Jesaja vorgelesen hat. Also der hat dann erfahren, dass er mit Namen in den Schriften des jüdischen Volkes prophezeit war. Das war natürlich ein ganz eindrückliches Zeugnis an ihn. Und hier noch ein Detail. Wie hat Kores genau Babylon erobert? Da gab es so eine besondere Leistung seiner Genietruppen. Ja, umgeleitet. Welchen Fluss?
Der Euphrat.
Der Euphrat hat ja die Stadtmauern von Babylon umspült. Und so galt Babylon als uneinnehmbar. Aber Kores hat seine Truppen beauftragt, den Euphrat umzuleiten. Hat das Flussbett trockengelegt, sodass dann seine Soldaten unterhalb der Stadtmauern im trockenen Flussbett zu den Stadttoren vordringen konnten. Und es gab natürlich auch geheimdienstliche Verbindungen. Es gab eine Abmachung mit babylonischen Priestern und die haben sogar die Tore geöffnet. Während Belsazar als letzter Herrscher in Babylon meinte, die Stadt ist uneinnehmbar, da feierte noch diese gotteslästerliche Party und kam da durch einen Schwertstreich ums Leben. Also Babylon, die Stadt selber, wurde fast kampflos eingenommen. Die persischen und medischen Truppen hatten einige Kriege hatten die geführt vorher im Vorfeld, aber Babylon selber wurde praktisch kampflos erobert. Das war nur noch ein Putsch. Aber eben hier in Jesaja 44, 27 steht, der zur Flut spricht, versiege und ich will deine Ströme austrocknen. Der von Kores spricht, mein Hirt und so weiter. Das hat eben gerade eine entscheidende Rolle gespielt in Verbindung mit der Eroberung Babylons. Weiter, Kapitel 45, 1.
So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben.
Ja, und das ging also bei Babylon wirklich so, dass die Türen einfach geöffnet wurden für ihn, ohne Kampf. Weiter.
Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels.
Ja, also die Bibel betont, dass es sehr speziell ist, diese Prophetie, dass Gott diesen Mann namentlich in der Prophetie erwähnt und dass das letztlich dazu führen soll, dass er den Gott der Bibel erkennt. Und darum ist es ja umso beachtlicher, wir haben ja vorhin in Esra 1 gelesen, wie Kores effektiv gesagt hat, der Herr, das heißt Jahwe, der Gott der Juden, der Gott Israels, hat mich beauftragt, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Jeder aus seinem Volk, den sein Herz bewegt, soll doch hingehen und den Tempel bauen. Also das hat ihn natürlich offensichtlich überführt von der Existenz des wahren Gottes, indem man ihm zeigen konnte, schau mal da, Jesaja hat von dir schon längst die Prophetie gegeben. Weiter, Vers 4.
Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest.
Jawohl, also Gott sagt, ich habe dich, Kores, auf den Plan der Weltgeschichte gerufen, im Blick auf mein Volk. Und tatsächlich, Kores war es, der dann die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft heimkehren ließ. Und er bekam einen Ehrennamen. Was ist dieser Ehrenname?
Ein Hirte.
Ja, in Vers 44, 28 hat er ja den Namen bekommen. Gott sagt, mein Hirt, und dir all mein Wohlgefallen vollführt. Und weiter nennt Gott ihn sogar
sein Gesalbter.
45, 1. Jawohl. Also, weiter, Vers 5.
Ich bin der Herr, und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr, und sonst ist keiner. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles.
Jawohl, also da sehen wir, Gott hat sich so Kores gegenüber geoffenbart, und zwar als der einzige Gott, nicht irgend als ein Lokalgott, wie es viele Götter gibt unter den verschiedenen Völkern. Nein, er sagt, ich bin der Herr, hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott. Und Gott hat das gezeigt durch die erfüllte Prophetie. Und das hat offensichtlich diesen Kores so beeindruckt, dass er auch sagt, der Herr hat mich beauftragt, eben ihm einen Tempel in Jerusalem zu bauen. Aber das sollte über ihn hinausgehen, auf dass man wisse, Vers 6, vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Das heißt also, dass dieses Zeugnis nicht nur ein Zeugnis war für den Herrscher des medopersischen Weltreiches, das ja schließlich den Umfang erreichte, in seiner vollen Ausdehnung, von Indien bis in die Westtürkei und bis nach Ägypten. Also ein unglaublich umfassender Bereich. Das war viel, viel größer als das Babylonische Reich. Und das hat sich natürlich überall herumgesprochen, dass die Bibel Kores, diesen neuen Weltherrscher, vorausgesagt hatte. Und das zeigt uns eben, wie wichtig erfüllte Prophetie ist, um zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Im Buch Ezekiel findet man ja in Verbindung mit der Prophetie 77 Mal den Refrain in Variationen, und sie werden erkennen, dass ich Jahwe, der Herr bin. Also, oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Jedes Mal, sagt Gott, wenn diese Prophetie in Erfüllung geht, werden die Menschen erkennen, dass ich der Herr bin. 77 Mal in Hesekiel. Ja, und das zeigt eben wieder, wie wichtig es ist, die erfüllte Prophetie auch in der Evangeliumsverkündigung zu verwenden. Das macht klar, was eben echte Prophetie ist, im Gegensatz zu all diesen Versagern in der Esoterik, in der Astrologie. Das funktioniert einfach nicht. Es wird ja jährlich, gibt es ja Wissenschaftler, die systematisch diese astrologischen Voraussagen sammeln und dann wieder einen Gesamtbericht machen und sagen müssen, es ist praktisch fast 100% falsch. Ja, also das zu Kores und diesem ganzen Hintergrund. Und nun, Daniel verfolgt eben die Bibel, dass er achtet auf diese 70 Jahre, er realisiert, das ist jetzt genau so. Von 609 bis 539 sind das 70 Jahre. Das zeigt also auch, wie die alttestamentlich Gläubigen, die waren nahe am Wort dran und die haben studiert, was hat sich schon erfüllt, was ist jetzt dran, sich gerade zu erfüllen. Und welche Auswirkungen hatte das für Daniel? Da in Kapitel 9.
Er beugt sich vor Gott.
Jawohl. Also das ist nicht einfach rein intellektuelles Interesse zu sehen, wunderbar, wie sich die Bibel erfüllt und jetzt sind die 70 Jahre da vollendet und die Perser haben tatsächlich Babylon erobert. Nein, das hat Auswirkungen. Und er bekennt die Schuld seines Volkes. Er sagt, wir haben gesündigt. Wie soll man das eigentlich verstehen? Vers 5. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt. Es ist ja so, wir finden in der Bibel keine einzige Sünde von Daniel beschrieben. Also wir wissen nur aus seinem Mund, dass er gesündigt hat in seinem Leben. Beschrieben wird das nie. Wenn wir denken an Abraham, bei ihm berichtet die Bibel, wie in welchen Angelegenheiten er gesündigt hat. Auch bei Mose, auch bei David, auch bei Hiob sogar. Der verborgene Hochmut wird in der Bibel auch aufgedeckt. Aber bei Daniel finden wir eigentlich nur seine Treue beschrieben, aber er war kein Sündloser. Wo spricht er über seine eigene Sünde? Wir haben es gelesen. Vers 20, ja, bitte, lies.
Weil ich noch redete und betete, meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen vor dem Herrn, meinem Gott, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte.
Jawohl, also hier wird ganz klar gesagt, nicht nur die Sünde meines Volkes Israel, sondern meine Sünde. Er hat die Sünde in seinem Leben schon gesehen, aber jetzt sehen wir, also diese prophetische Erkenntnis führt ihn dazu, sich zu überlegen, warum sind wir eigentlich nach Babylon gekommen? Das war Gottes Gericht, weil wir nicht der Bibel gehorcht haben. Das hat ja Mose schon längst vorausgesagt. Er betont das ja. Wo sagt er das im Gebet, dass diese Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft prophezeit war im Gesetz Mose? Wo steht das in unserem Kapitel?
Vers 11.
Ja, bitte.
Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und es abgewichen, sodass es deiner Stimme nicht gehorcht hat. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, welcher im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir ihn gesündigt haben.
Jawohl. Also das war die Erfüllung des Fluches aus dem Gesetz Mose, aus der Tora. Und auch in Vers 13, so wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unglück über uns gekommen. Wo steht die babylonische Gefangenschaft prophezeit in den fünf Büchern Mose? 5. Mose
28.
In 5. Mose 28 haben wir ja den Segen und den Fluch. Der Segen wird beschrieben in den Versen 1 bis 14, der Fluch in den Versen 15 bis 68. Man beachte das Verhältnis. Und jetzt, wo wird die babylonische Gefangenschaft vorausgesagt?
Vers 36.
Ja, lies grad.
Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen.
Jawohl. Also, das ist ganz klar, das, was eben ab 606 vor Christus geschehen ist, Deportation zu einer anderen Nation. Das ist eben nicht das Gleiche wie später in Vers 64. Kannst du das auch noch lesen?
Der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort...
Ja, das reicht. Also hier wird gesprochen in Vers 64 über eine Zerstreuung unter alle Völker. Und zwar von einer Extremität des Festlandes bis zur anderen. Das hat sich erst später erfüllt, ab dem Jahr 70 nach Christus. Als Folge der Verwerfung des Messias wurde das jüdische Volk unter alle Nationen über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Aber Vers 36 bezieht sich eben auf das Jahr 606 und folgende vor Christus. Da wurden sie deportiert zu einer anderen Nation. Und zwar wird noch präzisiert, dich und deinen König, den du über dich setzen wirst. Damals hatten sie ja noch die letzten Könige aus dem Haus Davids. Und danach gab es keine mehr. In der ganzen weiteren Geschichte. Im Jahr 70 hatten die Juden keinen König, den sie selber über sich gesetzt hatten. Und dort wird auch nichts gesagt. Du und dein König werden unter alle Nationen zerstreut, sondern einfach du, ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Aber hier wird betont, das wird noch sein in der Zeit des Königtums. Und dann geht ihr zu einer anderen Nation. Also Daniel hat realisiert, das Wort Gottes hat sich erfüllt und diese Zucht Gottes haben wir verdient, weil wir gesündigt haben. Und so bekennt er seine persönliche Schuld. Er war damals noch jung, als er nach Babylon kam, im Jahr 606. Da war Größenordnung vielleicht 14 Jahre alt. Aber er sah trotzdem seine persönliche Schuld und Betroffenheit, die zur babylonischen Gefangenschaft geführt hat. Und dann macht er sich aber eins mit dem ganzen Volk. Er sagt, wir haben gesündigt. Und das ist sehr interessant. Aber wie sollen wir das verstehen? Wie kann man sich mit dem Volk eins machen? Ja? Ja, gut, aber eben meine Frage geht eher dahin, wieso macht sich Daniel eins mit dem ganzen Volk? Warum bekennt er nicht nur seine persönliche Schuld? Er ist doch nur persönlich verantwortlich vor Gott, er ist doch nicht verantwortlich für das, was die anderen tun.
Er ist ja ein Glied dieses Volkes. Er ist ja ein Bestandteil dieses Volkes.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Gott sieht das sein auserwähltes Volk als eine Einheit. Und da sehen wir zum Beispiel eindrücklich nach der Landnahme unter Josua, da wurde zuerst Jericho erobert und dann wollten sie Ai erobern und da gab es eine Niederlage. Und als Josua eben diese Not vor Gott bringt, sagt Gott, Israel hat gesündigt. Aber schließlich kommt heraus, dass einer, nämlich Achan, sich nicht an Gottes Gebote gehalten hat und er hat von der Kriegsbeute in Jericho hat er geraubt. Aber Gott sagt, Israel hat gesündigt. Und so sehen wir, dass Gott also das ganze Volk Gottes mitverantwortlich macht. Und so ist es eben auch wichtig, heute in der Gemeinde sich nicht nur eben verantwortlich zu sehen für sich selber, das natürlich, unbedingt. Paulus sagt in 1. Timotheus 4, habe Acht auf dich selbst. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Aber wir sind auch mitverantwortlich, und darum sagt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 5, als jemand in der Gemeinde in Unzucht gefallen war, hat er die ganze Gemeinde dafür verantwortlich gemacht. Und die ganze Gemeinde musste sich demütigen, macht ihnen den Vorwurf, dass sie sich nicht gedemütigt haben. Ja, aber wieso soll ich mich demütigen, wenn ein anderer das tut? Ja, wir sind alle verantwortlich, und wir müssen auch die Mitverantwortung sehen, wenn wir einander eher ermutigen würden auf dem Weg und einander unterstützen würden, eben geradlinig nach der Bibel zu gehen, da könnten viele solche Fälle verhindert werden. Und insofern haben wir alle eben eine Mitverantwortung, und das ist ein Prinzip, das wir also im Alten Testament in Verbindung mit Israel und auch in Verbindung mit der Gemeinde sehen. Aber das ist vielleicht ein Aspekt, der heute sehr stark verloren gegangen ist, und dass dadurch in der Reformation wurde stark betont, dass der Einzelne eben vor Gott steht, als Einzelner. Und das war ja so eindrücklich beim Reichstag von Worms, wo Luther gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Er ist bereit zu revidieren, wenn man ihm anhand der Heiligen Schrift zeigen kann, dass er sich irrt. Und das war eine ganz wichtige Entdeckung, denn in der Zeit, als die katholische Kirche alles beherrscht hatte, da galt nur das Kollektiv etwas. Das Individuum hat überhaupt keinen Wert. Das einzelne Gewissen war nichts. Nur das Kollektiv entschied und von oben herab mit höchster Autorität, aber die persönliche Verantwortung gab es nicht. Und das haben die Reformatoren wieder neu entdeckt und auf den Leuchter gestellt. Und dann wurde aber eben dieser Individualismus eben so stark betont, dass in der weiteren Kirchengeschichte wieder diese Sicht auf einer gemeinsamen Verantwortung verloren ging. Und so ist es immer eine Gefahr, dass man eben, wenn man auf dem Pferd eben entweder auf die eine oder auf die andere Seite runterrutscht, anstatt schön ausgeglichen oben sitzt. Und das ist auch da eben ein Punkt. Man muss diese persönliche Verantwortung sehr betonen, wie das auch Paulus macht in 1. Korinther 11 in Verbindung mit dem Abendmahl, ein jeder prüfe sich selbst. Aber im gleichen Brief, 1. Korinther 5, zeigt er, wenn jemand in schwere Sünde wie Unzucht gefallen ist, dann muss die ganze Gemeinde handeln durch Gemeindezucht. Es gibt auch eine kollektive Verantwortung. Und das sehen wir so eindrücklich eben bei Daniel, der eben die Sünde seines Volkes bekennt und sich mit dem Volk eins macht. Und wenn man das tut, dann wird man auch eher davor bewahrt, auf andere runterzusehen. Eben weil man sich bei aller Untreue im Volk Gottes eben mitverbunden sieht und mitbetroffen ist. Oder wie Paulus sagt, in Verbindung mit dem Thema vom Leib, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und das können wir so schön bei Daniel lernen. Diese Verbundenheit mit dem Volk, diese Betroffenheit über die Schuld des ganzen Volkes Gottes. Gibt es dazu noch eine Frage? Ja gut, dann gehen wir weiter. Nun, Daniel bekennt also seine Schuld vor Gott, und plötzlich bekommt er Besuch. Von wem?
Gabriel.
Jawohl, Vers 21. Gabriel kommt auf Besuch. Der Engel Gabriel. Und zwar wissen wir sogar um welche Zeit. Die Zeit des Abendopfers, wie viel Uhr ist das?
3, 15 Uhr.
Ja, 15 Uhr. das Morgenopfer wird ja, wurde in Jerusalem im Tempel immer um die dritte Stunde, also das entspricht 9 Uhr, aufgelegt als erstes Opfer, und das letzte Opfer wurde aufgelegt eben um 15 Uhr, neunte Stunde, ab 6 Uhr gerechnet, nicht wahr? Und übrigens ergibt das genau die Stunden der Kreuzigung. Nicht wahr? Die Evangelien erklären, dass der Herr Jesus um 9 Uhr gekreuzigt wurde und um 3 Uhr nachmittags ist er gestorben. Das sind genau die Stunden der Opferung. In diesem Rahmen werden alle Opfer dargebracht, eben beginnend mit dem Morgenbrandopfer, endend mit dem Abendbrandopfer. Und das hat schon seine Bedeutung, dass diese Botschaft, die da Daniel dann bekommen hat, dass die genau da zur Zeit des Abendbrandopfers. Also zur Zeit. Pardon?
Nur eine Frage.
Ja?
Zu dem Abendopfer. Wurde denn geopfert von Daniel und seinen Freunden?
Nein, es gab ja keine Opfer mehr. Es gab ja keinen Tempel. Aber es ist die Zeit des Abendopfers. Die haben das weiterhin beachtet, obwohl es keinen Tempel mehr gab. Genauso wie man im Judentum das in Verbindung mit den Gebeten weiter erhalten hat. Aber es ist kein Tempel und keine Opfer. Da und keine Opfer sind da.
Ist das bis heute auch so bei den Juden?
Ja, also diese Zeiten, die sind immer noch wichtig. Ja. Und da kommt also dieser Gabriel und bringt ihm die Prophetie über die 70 Jahrwochen. Lesen wir nochmals Vers 23, letzter Satz. So merke auf das Wort.
So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesichter und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn...
Ja, bis dahin. Also, er gibt ihm eine Prophetie von 70 Wochen. Shavua-Woche ist einfach eine Siebner-Einheit. Nicht wahr? Die Zahl 7 heißt auf Hebräisch Sheva. Und Shavua, das ist eine Siebner. Normalerweise wird Shavua gebraucht für eine Einheit von 7 Tagen. Aber wir sehen, hier geht es dann im Folgenden um Jahrwochen. Also Einheiten von 7 Jahren. Der jüdische Kalender ist ja so aufgebaut, dass man wie bei uns eben in Monaten rechnet und in Jahren. Aber eine weitere Einteilung, Kalendereinteilung, ist der 7-Jahr-Zyklus. In welchem Zusammenhang war der 7-Jahr-Zyklus? Die Sabbatjahre, nicht wahr? Immer 7 Jahre sollte die Landwirtschaft als Zyklus dauern, und das 7. Jahr war dann ein Jahr, in dem man nicht mehr säte und erntete. Und dann rechnet man in Zyklen von 7 mal 7 Jahren, das wären 49 Jahre, und das 50. Jahr war dann das Jubeljahr. Und so hat man also auch in Zyklen gerechnet von 50 Jahren. Und so könnte man natürlich einen ganz komplizierten Kalender aufbauen oder nachvollziehen. Eben, da wird gerechnet in Tagen, in Monaten, in Jahren, in 7-Jahres-Zyklus und in 50-Jahres-Zyklen. Und wenn man das so weiß, wie das da vollzogen wurde im Judentum, dann kann man auch ein bisschen besser verstehen, wie das mit dem Maya-Kalender ist, der angeblich am 21. Dezember 2012 zu Ende gehen soll. Das ist eben auch ein ganz komplizierter Langzeitkalender. Da wird eben nicht nur gerechnet in Tagen, sondern da gibt es längere Perioden, die gehen 20 Tage. Dann gibt es noch längere Perioden, die gehen 7000, etwas mehr als 7000 Tage. Und die längste Periode ist eine Periode von 144.000 Tagen. Und so werden in diesem Langzeitkalender werden die Daten gerechnet. Und am 21. Dezember 2012 kommt eben genau das Datum 13 Langperioden von 144.000 Tagen. Und alles andere geht dann auf 0. 13, 0, 0, 0, 0. Also letzte sind 0 Tage. Aber der Kalender hört dann nicht auf. Ein Tag später ist es dann 13, 0, 0, 0, 1. Und am Tag danach 2. Und der Kalender geht ganz, ganz normal weiter. Aber eben da werden in langen Zyklen gerechnet. Und etwas ganz Ähnliches haben wir in der Bibel. Mit diesen 7-Jahr-Zyklen und 50-Jahr-Zyklen. Und darum war das eben für Daniel nicht schwierig, wenn hier gesprochen wird über 70 Wochen, also 70 7-Jahres-Zyklen. Das sind zusammen wie viele Jahre? Wie?
490.
490 Jahre, genau. Und merken wir, das ist eine Steigerung. Er hat sich beschäftigt mit diesen 70 Jahren für Babel. Vers 2. Und jetzt wird ihm eine Prophetie gegeben über eine Periode von 70 mal 7 Jahren. Und was soll dann geschehen nach diesem Zyklus von 490 Jahren? Der bezieht sich eben auf dein Volk. Das wird genannt dein Volk, weil er sich ja mit ihm so eins macht, dass er die Sünden seines ganzen Volkes bekennt. Und über deine heilige Stadt, das ist Jerusalem. Und was soll dann geschehen in Verbindung mit Israel und Jerusalem? Erstens.
Jerusalem wiederhergestellt.
Nein. Jetzt ein.
Den Sünden ein Ende zu machen.
Ja, erster Punkt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen. Also Israel hat ja gerade wegen seines Abfalls von Gott und seinem Wort die babylonische Gefangenschaft erleben müssen. Aber hier wird klar gemacht, dieser Abfall endet jetzt noch nicht. Das wird noch weitergehen. Aber es wird mal die Zeit kommen, nämlich nach 70 Jahrwochen, da wird der Abfall der Israeliten ein Ende erleben. Und zweiter Punkt. Ja, den Sünden wird ein Ende gesetzt. Und drittens,
die Schuld zu sühnen.
Also es gibt auch dann völlige Vergebung für Israel. Und ein vierter Punkt,
ewige Gerechtigkeit einzuführen.
Jawohl. Also das Chaos voll von Ungerechtigkeit in der Weltgeschichte wird ein Ende nehmen. Gottes bleibende Gerechtigkeit wird dann herrschen hier auf Erden. Und weiter, Punkt 5.
Gesicht und Propheten zu versiegeln.
Was bedeutet das?
Prophetie hört auf.
Wie kann Prophetie aufhören? Ja, wenn alles erfüllt ist. Und dann erweist sich eben die Bibel als echt. Und damit drückt man das Siegel der Echtheit auf. So werden eben die Visionen und die prophetischen Schriften werden das Siegel der Echtheit erhalten. Und sechster Punkt.
Ein Allerheiligstes zu salben.
Ah, also dann muss ein Tempel gebaut werden und der wird gesalbt werden. Übrigens, interessantes Detail, so nebenbei, eben in dieser Zeit, als Daniel diese Prophetie bekam, durften die Juden ja wieder zurückkehren in ihr Land. Und sie haben dann den Tempel aufgebaut, den zweiten Tempel, aber der wurde damals nicht gesalbt. Und zwar hatte man das Salböl von Mose nicht mehr. Dieses Salböl, das Mose verwendete zur Salbung des Hohenpriesters Aaron und zur Salbung der Stiftshütte, das hat man jahrhundertelang behalten. Und als Salomo den Tempel baute, den ersten Tempel aus Stein, da hat man diesen Tempel gesalbt. Aber als der zweite Tempel gebaut war, hatte man dieses Salböl nicht mehr und so wurde er nicht gesalbt. Und auch die hohen Priester wurden nicht mehr gesalbt. Das waren keine gesalbten Priester mehr, die waren nur noch hohe Priester durch Investitur. Das heißt, indem sie die hohepriesterlichen Prachtkleider trugen. Also für uns ist das schon mal interessant, also diese Prophetie hat offensichtlich nichts zu tun mit dem Tempel, der eben als zweiter Tempel aufgebaut wurde und wann unterging? Im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstörten. Und seither gibt es ja keinen Tempel mehr. Aber nach dieser Prophetie bleibt noch ein Tempel ausstehend, der dann gesalbt wird. Und da haben wir also ganz klar eine Prophetie auf einen dritten Tempel. Ja, machen wir da weiter nach der Pause. Wir haben gesehen, dass Daniel angekündigt wird, dass nach 70 Jahrwochen der volle Segen für Israel und die Stadt Jerusalem kommen würde. Auf welche Zeit beziehen sich diese 6 Punkte, wenn die sich erfüllen? Ja, ich höre es aber nur halb.
Aufs tausendjährige Reich.
Ja, auf das tausendjährige Reich, wenn der Messias kommen wird, um in Frieden und Gerechtigkeit über die Welt zu herrschen. Das wird ja beschrieben in Daniel 7. Können wir das kurz aufschlagen? Daniel 7, Vers 13. Es geht hier um die Prophetie der 4 Weltreiche, dargestellt mit 4 schrecklichen Tieren. Das erste Tier ist Kapitel 7, Vers 4, ein Löwe mit Adlersflügeln, stellt das babylonische Weltreich dar. Aber dann kommt ein gefräßiger Bär, Vers 5, und das bedeutet das medopersische Weltreich, das eben das babylonische schließlich erobert hatte. Da stehen wir jetzt mit Daniel, gerade am Beginn der Periode des Bären. Und dann kommt Vers 6, ein Leopard, aber ein sehr spezieller, mit 4 Köpfen und 4 Flügeln. Und das weist hin auf das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen, das sich ja in der sagenhaft schnellen Zeit von 13 Jahren über die ganze Welt, damalige Welt, ausgebreitet hat. Darum eben ist das hier das schnellste Tier. Dann kommt Vers 7, ein viertes schreckliches, aber besonders starkes Tier. Das ist das römische Reich mit seinen starken Legionen. Und schließlich in Vers 13 sehen wir, wie der Messias kommt, um seine Weltherrschaft, eben diese ewige Gerechtigkeit einzuführen. Liest jemand Verse 13 und 14?
Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.
Jawohl. Also, der Messias, der Sohn des Menschen, ein bekannter Titel für den Messias, bekannt schon aus Psalm 8, haben wir ja schon früher im Detail studiert. Der Sohn des Menschen kommt auf den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Und wie lange wird er regieren? Wie? Ja, aber jetzt hat doch jemand vorhin gesagt, das tausendjährige Reich. Wie bringen wir das zusammen? Also, 1000 Jahre ist ja nicht ewig. Wie? Ja, und dann? Jawohl. also das Neue Testament spricht zwar über das tausendjährige Reich in Offenbarung 20, aber dann spricht die Bibel über den Weltuntergang und das Endgericht. Himmel und Erde entfliehen vor dem Richter auf dem großen weißen Thron und dann kommt das Endgericht. Und gleich folgt Offenbarung 21,1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Offenbarung 22,5 spricht dann davon, dass es eine ewige Königsherrschaft geben wird. Also das ist kein Widerspruch, sondern ergänzt sich. 1000 Jahre noch in dieser Schöpfung, aber dann geht die messianische Herrschaft ewig in der neuen Schöpfung weiter. Also, diese 70 Jahrwochen weisen hin auf diese Zeit, wenn der Abfall zum Abschluss kommt, den Sünden ein Ende gemacht wird, die ewige Gerechtigkeit kommen wird. Und der dritte Tempel gesalbt wird. Jetzt lesen wir weiter, Vers 25.
Eine Frage hätte ich.
Ja, bitte.
Ich habe vorher überlegt, mit welchem Salbe salbt man dann den dritten Tempel, wenn man schon den zweiten nicht mehr salben konnte.
Das wird nicht gesagt, ob dieses Öl wieder gefunden wird. Aber es wird auf jeden Fall gesagt, dass es gesalbt wird. Und das wird eben ein ganz bemerkenswerter Gegensatz sein zum zweiten Tempel, der eben nicht gesalbt war.
Roger, da habe ich gleich auch noch einen Knopf. Und zwar ist es ja so, dass der Tempel gebaut wird und in diesen Tempel setzt sich nach 3,5 Jahren der Antichrist.
Ja.
Und dann ist der ja verunreinigt.
Ja. Und dann muss er eben wieder gereinigt werden. Genauso wie der zweite Tempel wurde ja auch verunreinigt durch Antiochus Epiphanes, der ein Schwein schlachten ließ auf dem Brandopferaltar und ein Götzenbild aufstellen ließ beim Altar mit seinen Gesichtszügen. Und dadurch wurde der Opferdienst eben unterbrochen. Und das Gleiche wird eben geschehen mit dem dritten Tempel, der gebaut wird vor der Wiederkunft Christi. Der dritte Tempel wird durch den Antichristen entweiht werden und dann wird eben auch das Opfer unterbrochen werden. Aber das ist auch beschränkt, denn Daniel 12, Vers 11 sagt von diesem Ereignis und 12,11: Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Nicht wahr? Die große Drangsal wird ja gemäß der Offenbarung 1260 Tage dauern. Und dann kommt der Herr Jesus als Richter der Welt zurück. Und hier wird deutlich, dann geht es noch 30 Tage und dann wird der dritte Tempel schon wieder geweiht sein und die Opfer werden wieder eingeführt werden. Ja, also gehen wir jetzt zu Vers 25. Liest nochmals jemand Vers 25 vor.
So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit.
Danke. Welche Übersetzung hast du benutzt?
Schlachter 2000.
Gut, ist einwandfrei. Ja, ich darf das sagen, ich habe ja Daniel nicht bearbeitet. Also, wie steht das in anderen Übersetzungen? Zum Beispiel revidierte Elberfelder, Rockhaus. Wie hat die?
Also ich habe Elberfelder. Vers 25.
Ja.
So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten.
falsch. Das ist definitiv falsch. Das ist jetzt eben die revidierte, und zwar die von Brockhaus. Es gibt noch eine zweite Revision, sanfte Revision von CSV Hückeswagen. Dort ist es korrekt. Wie auch in der alten, Elberfelder, ich will zeigen, wo das Problem liegt. Ich zitiere alte Elberfelder, so wisse denn und verstehe. Übrigens, auch wir sollen das unbedingt wissen. Das ist ein Befehl. Wissen und begreifen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. Und dann wird angefügt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Also, wir werden gleich sehen, so hat sich die Prophetie ganz eindrücklich erfüllt. Aber mit dieser Interpunktion, wie in der revidierten Elberfelder von Brockhaus, ist die ganze prophetische Aussage zerstört. So hat es sich gar nie erfüllt. Auch nicht in irgendeinem Gesalbten. Es ist einfach schlicht falsch. Aber wie kommt man überhaupt dazu, diese 7 und 62 Jahrwochen auseinanderzureißen? Nicht wahr? Also falsch ist, wenn man sagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem zu bauen, bis dass der Messias kommt, sind 7 Jahrwochen. Das wären 49 Jahre. Das darf man nicht auseinanderreißen, sondern sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. Das heißt also zusammen 69 Jahrwochen. Aber woher kommt denn die Idee, dass dort ein Punkt zu setzen sei? Das hängt damit zusammen. Im hebräischen Text aus dem Mittelalter, das ist ja der beste Text, den es überhaupt gibt, seit den Qumran-Funden hat man erst recht gemerkt, sogar die Liberalen haben gemerkt, dass es nichts Besseres gibt, als was wir immer hatten. Nämlich den hebräischen Text in tausenden von Handschriften aus dem Mittelalter überliefert, der sogenannte masoretische Text. Und zwar hat es sich gezeigt, dass sogar die Orthographie, die Rechtschreibung dieses Mittelaltertextes ist oft viel altertümlicher als Handschriften aus Qumran, die tausend Jahre älter waren. Das zeigt also, dass der masoretische Text auf eine noch ältere Vorlage zurückging als viele Handschriften in Qumran. Zum Beispiel die berühmte Jesaja-Rolle, vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran, Höhle 1, wird datiert auf 125 vor Christus. Das ist ein fantastischer Fund. Aber die Orthographie dort ist eindeutig moderner als die Orthographie in dem Text, den wir schon immer hatten, für alle Übersetzungen. Das ist schon fantastisch. Und ja, also die Qumran-Funde haben gezeigt, also dieser masoretische Text, das ist einfach das Beste, was es gibt. Und im Judentum hat man diesen Text eben überliefert, indem man Buchstaben und auch Wörter ausgezählt hat, um so Kontrollen zu haben für eine genaue Überlieferung. Und dieser Text geht eben zurück auf die Vorlagen, die man bis zum Jahr 70 im Tempel hatte. Das waren eben protomasoretische Handschriften, also die vormasoretischen Handschriften, die waren im Tempel aufbewahrt. Und Handschriften, die irgendwo im Lande verteilt waren, wenn man die eben verbessern wollte, musste man in den Tempel gehen und sie bei diesen Vorlagen im Tempel anpassen und korrigieren. Nun, haben aber diese Rabbiner im Mittelalter, die den masoretischen Text abgeschrieben haben, die haben, um das Lesen zu erleichtern, auch Vokalzeichen eingesetzt. Ich war im Hebräischen, schreibt man eigentlich nur die Konsonanten, die Mitlaute, und das funktioniert gut. Wenn man die Sprache gut kann, kann man das lesen. Also ich kann im Alten Testament kann ich lesen und brauche diese nicht unbedingt solche Vokalzeichen, wenn ich jetzt da Daniel lesen würde. Aber jemand, der nicht gründlich Hebräisch kann, der braucht das. Und so haben die Masoreten das hinzugefügt, diese Vokalzeichen, und sie haben zusätzlich auch musikalische Zeichen hinzugefügt. Jedes Wort kriegt noch ein musikalisches Zeichen oder jede Wortverbindung. Und damit wusste man, wie man den Text in der Synagoge, wenn man ihn vorliest, singend vortragen muss. Und diese musikalischen Zeichen haben auch etwas einteilende Bedeutung. Zum Beispiel weiß man dann, wo die Mitte des Verses ist. Oder wo ein sinngemäßer Unterbruch ist. Und so dieser Hauptversteiler, das ist das musikalische Zeichen Adnach. Der Adnach, der wird also wahrgenommen als ein Unterbruch. Oftmals entspricht das einem Komma oder sogar einem Punkt. Aber nicht immer. Zum Beispiel im ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott, nicht wahr? Dort heißt der Text, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Der Adnach steht hier bei Elohim, Gott. Also, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da will mir kein Komma setzen, oder? Und schon gar nicht ein Punkt. Aber wenn man liest, wird man dort ein bisschen absetzen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Damit ist das Objekt schön ein bisschen abgesetzt, ja? Also, wenn jemand sagt, Adnach, das bedeutet ein Punkt, da muss ich sagen, hat er die musikalischen Zeichen nicht verstanden in der Bibel. Und das ist der Fehler bei der Revision der Elberfelder Brockhaus, dass man gedacht hat, das ist ein Adnach, also machen wir da einen Punkt. Falsch. Und auch schon die ältesten Übersetzer, die Septuaginta-Übersetzer, die Bibel auf Griechisch übersetzt haben im 3. Jahrhundert vor Christus, die haben das auch korrekt verstanden, dass es 7 und 62 Jahrwochen sind. Und die kannten natürlich noch ein bisschen besser Hebräisch, ja, in der Zeit des Alten Testaments. Und so müssen wir also hier überhaupt nicht beeindruckt sein von diesem Punkt. Es ist so zu verstehen, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen, Punkt. Natürlich, wir werden uns dann die Frage stellen, warum ist diese Epoche eingeteilt in zwei Unterepochen? Aber das werden wir nachher sehen. Also, kann ich nochmal ganz klar, dass alle, die es falsch haben, die können sich das vielleicht in ihrer Bibel ein bisschen korrigieren. Dann machen sie eine Revision der Revision. So wisse denn und verstehe. Doppelpunkt. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. Und nachher heißt es ja in der revidierten Elberfelder, 62 Wochen lang werden Straßen und Gräben gebaut. Dieses lang kommt gar nicht im hebräischen Text vor. Einfach Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. So, und jetzt stellt sich die Frage, ja, hier können wir berechnen, wann der Messias kommt. In Jahren. Also von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut wird, wiederhergestellt wird, von da an muss man rechnen, bis der Messias kommt, und da vergehen eben insgesamt 69 Jahrwochen. Aber jetzt ist die Frage, ja, von welchem Jahr sollen wir jetzt rechnen? Das Naheliegende wäre doch gerade 539 vor Christus. Denn da hat ja Kores den Erlass gegeben, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Wir haben das ja in Jesaja gefunden. Der Tempel, er wird ja aufgebaut, und die Stadt, sie soll aufgebaut werden. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Von welchem Zeitpunkt an könnten wir auch noch rechnen? Nehemia 2, was ist denn dort?
Da ging Nehemia zum König und erbat sich, oder er hat ihm gesagt, warum bist du so schlimm aus oder sowas.
So traurig, ja.
Und dann hat er ihm gesagt, weil der Tempel da niederliegt.
Beziehungsweise, nein, er hat nicht gesagt vom Tempel. Er hat gesagt, die Stadt unserer Väter liegt in Ruinen. Also die Stadt war nicht aufgebaut, war immer noch ein Ruinenfeld. Der Tempel wurde in der Zwischenzeit aufgebaut. Denn wenn wir lesen im Buch Esra, sehen wir, die Juden kehrten zurück ab 539 vor Christus und haben dann gleich begonnen, den Tempel zu bauen. Zuerst übrigens den Altar, haben sofort mit den Opfern begonnen, bevor das Tempelhaus stand. Das war eine kleine Sache. Nur der Altar, Opferdienst hat wieder begonnen. Und dann hat man im nächsten Jahr den Grund gelegt. Man hat diese großen Fundamentsteine auf den Felsen aufgelegt, dort auf dem höchsten Punkt des Tempelberges. Und danach erst wurde das Tempelhaus gebaut. Und dann zeigt uns das Buch Esra, im Jahr 516 wurde der Tempel nach einigen Zwischenschwierigkeiten schließlich vollendet. Aber die Stadt war immer noch nicht aufgebaut in der Zeit von Nehemia 2. Dort befinden wir uns im 20. Jahr von Artasasta, das ist der persische König Artaxerxes. 20. Jahr ist 445 vor Christus. Also wir sind dort bei Nehemia fast 100 Jahre später und die Stadt war immer noch nicht aufgebaut. Obwohl die Perser ursprünglich die Erlaubnis gegeben hatten zum Wiederaufbau. Und jetzt stellt sich die Frage, welcher Zeitpunkt soll gewählt werden für die Rechnung? Und da haben wir auch jetzt die Erklärung, warum das Ganze eingeteilt wird in 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Denn der Satz, der folgt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Dieser Satz beschreibt, wie dann die Stadt aufgebaut wird in diesen ersten 7 Jahrwochen. Also in den ersten 49 Jahren. Es wird dann stattfinden, dieser Aufbau, aber es wird eine schwierige Zeit sein. Nun, schauen wir 49 Jahre nach 539 vor Christus. Jerusalem war nicht aufgebaut. Ja, da muss man merken, also irgendwie ist das nicht der Zeitpunkt. Und dann wartet man bis 445 vor Christus, also fast 100 Jahre später. Jerusalem ist immer noch ein Trümmerhaufen, nur der Tempel steht. Und dann gibt eben der Perserkönig Artaxerxes die Erlaubnis, die Stadt, euer Väter, darf wieder aufgebaut werden. Und Nehemia in einer Rekordzeit von nicht mal 2 Monaten baut die ganze Stadtmauer wieder auf. Aber, sagt Nehemia 7, von den Häusern war praktisch nichts gebaut drin. Nur die Stadtmauer. Und danach, als dann die Stadtmauer stand, konnte man die Stadt eben wieder vollständig aufbauen mit Straßen und Gräben. Aber das Buch Nehemia zeigt, die Juden waren ständig von den anderen Völkern militärisch bedroht. Es war eine Zeit der Drangsal. Und jetzt konnte man als alttestamentlicher Leser entscheiden, aha, wir müssen nicht von Kores anrechnen, obwohl der auch ein Wort gab, um Jerusalem wiederherzustellen. Aber 49 Jahre später war die Stadt nicht aufgebaut. Aber wenn wir bei Nehemia rechnen, 49 Jahre später war die Stadt wieder vollkommen als Gottes Stadt aufgebaut. Innerhalb dieser 7 Jahrwochen. Und die Zahl 7 ist in der Bibel das Symbol für
Vollkommenheit.
Vollkommenheit. Also in dieser ersten Periode von 7 Jahrwochen muss die Stadt wieder vollkommen werden. Aber das war bei Kores nicht der Fall, bei Nehemia ganz eindeutig der Fall. Und da sehen wir übrigens, wie eine Zahl in der Bibel sowohl symbolisch als auch wörtlich sein kann. Nicht wahr? Oft hat man das Gefühl, also entweder ist eine Zahl symbolisch, aber dann ist sie nicht wörtlich. Oder sie ist wörtlich, aber dann nicht symbolisch. Das schließt sich gar nicht aus. Sie ist symbolisch, denn das heißt, in dieser Periode wird Jerusalem wieder eine vollkommene Stadt. Aber es ist gleichzeitig auch wörtlich so gewesen. Innerhalb von 49 Jahren war die Stadt wieder eine vollkommene Stadt. Und dann setzten die 62 Jahrwochen an. Und jetzt wird uns klar, warum das eben so aufgeteilt wird. Nicht wahr? Man kann ja eine solche Prophetie mit dem Siegel versehen, wenn das Ende dann gekommen ist. Nicht wahr? Man hätte warten können, bis Jesus Christus kommt als Fürst. Und dann kann man, wir werden gleich sehen, das war dann im Jahr 32 nach Christus. Und dann kann man von dort aus zurückrechnen. Und dann trifft es sich haargenau mit Nehemia 2. Und es passt nicht mit Kores, ja? Aber Gott wollte offensichtlich, dass man nicht erst warten musste, bis es soweit ist, sondern dass man alttestamentlich schon merken konnte, halt, also das bei 539, das funktioniert nicht. Aber bei Nehemia, da funktioniert es. Und eben ab 445, 49 Jahre, und dann war die Stadt vollendet. Und das war dann gerade die Zeit, in der etwa der letzte Prophet Malachi gewirkt hatte. Malachi war um circa 400 vor Christus. Und dann kamen keine Propheten mehr. Und da kam eben dieses lange Warten, bis der Messias käme. Allerdings, das Buch Daniel war eine Riesenhilfe. Kapitel 11, 1 bis 35 enthält, ich habe das mal ausgezählt, über 150 erfüllte Prophezeiungen. Und zwar von Kores an und dann über alle Generationen runter bis in die Makkabäerzeit. Die konnten also wirklich in dieser Zeit, als es keine Propheten mehr gab nach Malachi, konnten die so vorgehen, oh, jetzt sind wir in Daniel 11, Vers 12. Jetzt, Vers 13. Natürlich, die Verseinteilung gab es noch nicht. Aber sie konnten sagen, oh, jetzt sind wir bei dem Satz. Jetzt hat sich Vers 14 erfüllt. Und jetzt sind wir tatsächlich schon in Vers 21. Die konnten wirklich der Reihe nach die Verse verfolgen und sehen, wie die Zeit fortschritt immer mehr in die Zeit, bis dann der Messias kommen würde. Und man kann wirklich zeigen, dass man diese Jahrwochen offensichtlich berechnen konnte, alttestamentlich. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, ein Heide, schreibt in seinen Historien davon, wie in der Zeit des ersten Jahrhunderts eine Spannung war in Israel. Man erwartete einen geweissagten Weltherrscher, der in ihren Schriften vorausgesagt war. Und ganz Israel war aufgeheizt. Und man wartete, dass der Messias genau in dieser Zeit käme. Warum? Das war nicht, weil ein paar Hysteriker irgendwie das innere Gefühl hatten, jetzt kommt der Weltuntergang oder was auch immer, sondern die haben das gerechnet. Und auch schon als die im 2. Jahrhundert vor Christus, da sind ja die Leute von Qumran, es waren Juden, die haben sich vom offiziellen Judentum abgesondert. Die haben sich gesagt, es ist alles im Chaos. Die hohen Priester sind illegal, weil in dieser Zeit kamen illegale Leute, haben die hohen Priesterwürde an sich gerissen. Und die haben sogar begonnen, das hohe Priestertum mit dem Königsamt zu verbinden. War völlig gegen die Lehre der Gewaltentrennung in der Bibel. Und die sagten sich, es ist alles im Argen, wir können da nicht mehr Gemeinschaft haben, wir müssen uns absondern. Und die sind unter der Leitung eines Priesters, der ein Nachkomme war von dem hohen Priester Zadok, sind in die Wüste gegangen, nach Qumran, ans Tote Meer. Und die haben sich gesagt, wir warten jetzt, bis der Messias kommt. Und dann wird er alles ordnen und in die richtigen Bahnen lenken. Aber die wussten, jetzt sind wir in der Epoche, wo der Messias bald kommt. Und jetzt müssen wir uns halt vom Tempel trennen, aber wenn er kommt, wird alles in Ordnung gebracht werden. Und das zeigt, die Leute wussten das. Das ist sehr wichtig, denn es gibt ja so viele falsche Propheten, die immer wieder vorausgesagt haben, jetzt kommt dann Christus. Ich denke, die Zeugen Jehovas haben das vorausgesagt, dass das Friedensreich kommt 1914. Und dann kam aber der Erste Weltkrieg. Dann haben sie gesagt 1925. Und es wurden immer wieder Daten vorausgesagt von Leuten, die die Bibel verdreht haben, 1988, 1994, 2011, nicht wahr? Zweimal im Frühjahr zuerst und dann wurde das auf den Herbst verschoben. Alles Unsinn. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass Leute sagen, das ist sowieso alles Quatsch. Die Leute, die von Prophetie und Endzeit sprechen, das ist immer hysterischer Unsinn. Aber muss man sagen, das ist nicht so, dass man sich immer geirrt hätte. Damals vor 2000 Jahren haben die sehr wohl verstanden, dass jetzt der Messias kommt und er ist gekommen. Jesus Christus ist gekommen und hat über 300 Prophezeiungen erfüllt. Und das ist eben so eine wichtige Sache. Daniel 9 wurde offensichtlich verstanden und hat dazu geführt, dass man korrekt gerechnet hat bis ins erste Jahrhundert.
Ich wollte noch was dazu sagen.
Ja, gerne.
Jetzt verstehe ich auch, warum Simeon und Hanna wussten, dass jetzt der Messias kommt.
Ja,
Die wussten das einfach und der Heilige Geist hat ihnen dann gezeigt, das ist jetzt der Messias.
Genau.
Die haben das genau gewusst, dass sie das noch erleben könnten.
Ja, und das Buch Daniel war eine ganz spezielle Hilfe. Ja, und gerade diese Anna ist ja sehr interessant, weil bei ihr noch gesagt wird, wie alt sie damals war, bei der Geburt Jesu, nämlich? Wie? 84. Also die Frau hat fast das ganze erste Jahrhundert vor Christus miterlebt. Und das war eine dramatische Geschichte in der Geschichte Israels. Und anhand des Buches Daniel konnte man sehen, ach so, jetzt 63 vor Christus, die Römer kamen, eroberten Jerusalem. Jetzt ist das vierte Weltreich da, von Daniel. Und so hat diese Frau so viele Ereignisse erlebt, sie hat auch erlebt, wie Herodes als Edomiter an die Macht kam, mit Hilfe der Römer. Und die hat das alles miterlebt, aber die wusste, jetzt sind wir in der Epoche, wenn der Messias kommt. Und als er dann kam, sie war bereit. Eine von all diesen, von denen es heißt in Lukas 2, sie warteten auf die Erlösung Jerusalems.
Man sieht es auch beim Herodes, der hat ja auch die Schriftgelehrten gerufen und die sollten prüfen, ob jetzt die Zeit ist, wo dieser Messias kommt.
Ja, dort ging es um die spezielle Frage, wo, an welchem Ort wird der Messias geboren, wenn er kommt? Und die haben ihm sofort rein biblische Auskunft geben können, Micha 5, Vers 1, Bethlehem. Aber interessant, aber dann kommt er nicht auf den Wolken des Himmels. Nicht wahr? In Daniel 7 haben wir gelesen, wenn der Messias kommt, kommt er auf den Wolken des Himmels. Aber die wussten, in Micha steht, er wird in Bethlehem geboren werden. Und das weist schon hin, sind das zwei verschiedene Kommen. Einmal wird er als Kind geboren in Bethlehem, aber einmal kommt er auf den Wolken des Himmels und dann kommt das Weltreich des Friedens. Ja, aber da wird uns Daniel 9 auch weiterhelfen, um diese zwei Kommen des Messias unterscheiden zu können. Jetzt ist noch Folgendes. Die Jahre in der Prophetie sind nicht Jahre von 365 Tagen. Das jüdische Volk hat verschiedene Kalender nebeneinander. Genauso wie die Maya-Indianer eben drei verschiedene Kalender hatten, einen religiösen, einen zivilen und einen Langzeitkalender, so hat das Volk Israel auch einen religiösen, einen zivilen und einen prophetischen Kalender. Und das geht so, beim zivilen Kalender ist das Neujahr, wann? Nein, im Herbst. Rosh Hashanah, das bekannteste Neujahrsfest im Herbst, so Anfangs Oktober herum. Aber dann gibt es noch den religiösen Kalender, der beginnt mit dem Monat Nissan, Passamonat, und dort ist das Neujahr eben im Frühling, März, April. Das sind zwei verschiedene Kalender, die hat man aber nebeneinander parallel geführt. Und zwar waren diese Kalender eigentlich Mondjahre, also man hat die Monate nach den Mondphasen gerechnet. Darum war das Fest am Anfang des Monats hieß das Neumondfest. Ja, das Neumondfest. Und zwar, wie beginnt der Monat, mit welchem Zeichen am Himmel? Ja, es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das sind Dinge, die sind nicht allen klar. Was ist das Himmelszeichen, wenn der Monat beginnt? Neumond. Der jüdische Monat. Wie?
Neumond.
Der Neumond. Ist das gleich wie der Leermond?
Nein, das ist die erste schmale Sichel.
Ja, genau. Ich warte, wenn der Mond eben verschwindet, man sieht nichts mehr, dann ist Leermond. Und dann plötzlich kommt eine ganz feine, sichtbare Sichel. Und wenn man die am Abendhimmel zum ersten Mal erkennen konnte, dann war das Neumond. Und das war jedes Mal ein Fest. Aber eben, der Mondkalender ist natürlich ein bisschen kurz, mit seinen etwa 28 Tagen. Und so ergibt sich ein Jahr dadurch von 354 Tagen. Aber das biblische Jahr, das jüdische Jahr ist eben gleichzeitig ein Jahr der Landwirtschaft. Nicht wahr? Die großen Feste, das Passafest, fällt ja zusammen mit dem Erstlingsfest am Tag nach dem Sabbat in dieser Woche. Da wird dann die Gerstenernte eingeholt. Und das Pfingstfest, das Fest der Wochen, das dann 50 Tage später ist, nach dem Erstlingsfest aus der Passawoche, das Shavuot, das ist Pfingsten, anfangs Juni, das ist der Beginn der Weizenernte. In Israel eben schon anfangs Juni Weizenernte. Und dann das Laubhüttenfest, das letzte der sieben Feste des Herrn, nach 3. Mose 23, das fällt auf den Herbst, und zwar ausdrücklich, 5. Mose 16, nachdem man die Olivenernte und die Weinernte eingebracht hat. Also diese Feste sind ganz direkt verbunden mit landwirtschaftlichen wichtigen Ereignissen. Würde man also einen reinen Mondkalender haben, wie die Muslime, dann wandert der mit der Zeit durchs ganze Jahr. Oder darum ist Ramadan einmal im Winter, und dann ist es am erträglichsten mit dem Fasten, aber das kann dann nach Jahren wieder so fallen, dass es auf die heißeste Zeit im Sommer kommt. Der wandert durch die Jahre hindurch. Aber im Judentum hat man diesen Mondkalender ständig korrigiert, gemäß dem Sonnenjahr von 365 Tagen, damit eben Pfingsten musste eben mit der Weizenernte zusammenfallen. Das durfte nicht irgendwie durch zwei Wochen getrennt sein. Ja, und die prophetischen Jahre der Bibel, das sind Jahre von 360 Tagen. Das ist also genau die Mitte zwischen Mond- und Sonnenjahr. Wo sieht man das zum Beispiel? Wie? Ja, in Offenbarung. Offenbarung 11 zum Beispiel. Liest jemand Verse 2 und 3? Und dann müssen wir zum Schluss kommen für heute.
Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht,
denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet.
Jawohl. Also hier sind die zwei Zeiten, Zeitangaben, 42 Monate, parallel mit 1260 Tage. Wie viele Tage gibt es pro Monat?
30.
30, ja. Und das gibt ein Jahr von? 360 Tage. Das ist wirklich das lunisolare prophetische Jahr, das also genau die Mitte dieser zwei Kalender, die man im Judentum hat, übernimmt. Und damit ist klar, dass also diese 67 Jahrwochen, umgerechnet in Tage, sind das 69 mal 7 mal 360 Tage, insgesamt 173.880 Tage. Und das entspricht genau 14. März 445 vor Christus bis 6. April 32 nach Christus, was nach den Evangelien Palmsonntag war. Das ist phänomenal. Und hier ist also genau die Zeit von also 14. März 445 vor Christus bis 6. April 32 nach Christus. Und das geht so mit solcher Präzision auf. Und eben so kann man denen entgegentreten, die sagen, ja, hört auf mit solchen prophetischen Hysterien, das war sowieso schon immer falsch. Dann kann man sagen, nein, das war so ein Volltreffer, damals als Jesus Christus kam. Aber dann kann vielleicht jemand fragen, ja, und jetzt könnt ihr uns auch noch sagen aus der Bibel, an welchem Tag Jesus Christus wiederkommt. Und dann kann man sagen, nein, im Neuen Testament wird ausdrücklich gesagt, dass niemand den Tag weiß. Das heißt also, es gibt keine Berechengrundlage. Aber interessanterweise hat Blaise Pascal, dieser berühmte Mathematiker aus der Aufklärungszeit und auch Erfinder einer Rechenmaschine, er hat gesagt in seinem Pensée, es ist schon bemerkenswert, beim ersten Kommen Jesu, das noch ein verborgenes Kommen war. Nicht wahr? Als man Jesus Christus gesehen hatte, konnte man nicht aufgrund seines Aussehens sicher sein, das ist der Messias. Es war irgendwie verborgen und da konnte man rechnen. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, Matthäus 24 sagt, er wird kommen wie der Blitz, der ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, da wird kein Zweifel sein, dass er es ist. Da kann man es nicht berechnen. Aber nichtsdestotrotz, die Zeichen der Zeit, die müssen wir erkennen, um zu sehen, dass wir eben in der Endzeit sind. Gut, dann hören wir hier auf und fahren dann nächstes Mal an dieser Stelle weiter.